die alten Strukturen in Europa verschwinden, als wäre ein Asteroid eingeschlagen. Die Industrialisierung zerstört die Artenvielfalt. Was genau bedeutet das? Wie können wir dem entgegenwirken? Mit meinem heutigen Gesprächspartner möchte ich euch ein positives Beispiel zeigen, wie wir für den Erhalt unserer Biodiversität, der Artenvielfalt, auf die wir alle angewiesen sind, mit der wir seit Tausenden von Jahren gemeinsam wirtschaften, wie wir diese erhalten können. Stefan Knöpfer ist nicht nur Hirte. Ich habe ihn auf einer Konferenz kennengelernt, die er organisiert hat mit dem WWF und der BOKU in Wien. Wir versuchen zu ergründen, woran es liegt, dass wir diesen Verlust der Artenvielfalt haben, was Hirten- und Selbstversorgerstrukturen für den Erhalt dieser Vielfalt und die Stabilität, die Resilienz dieser Ökosysteme und unserer Gesellschaft tun können und wie jeder Einzelne das in seinem Leben umsetzen kann und dadurch vielleicht auch etwas für sich mitnimmt. Wir zeigen auf, was Artenvielfalt ist, wie sie entstanden ist, wie man sich vorstellen kann, als Hirte mit alten Tierrassen, diese Landschaften, die uns Jahrtausende hinweg ernährt und unterstützt haben, zu erhalten, um vielleicht auch aus dieser dunklen Zeit, in die wir gerade durch die Industrialisierung mit dem Patriarchat reinrauschen, vielleicht etwas abwenden kann. Ganz konkrete Lösungsansätze zeigt Stefan durch sein eigenes Beispiel, durch die Vielfalt, die wir gar nicht in diesem Podcast komplett beleuchten können. Denn nicht nur, dass er Konferenzen organisiert, seltene Haustierrassen selber hält, von Baumschnitt und Streuobstwiesen lebt und soziale Netzwerke in Europa, in Österreich aufbaut, die ein Anknüpfpunkt für diejenigen sein können, die selber aktiv werden wollen, die selber sich nach mehr streben und eine ganzheitliche Ökologie sich wünschen. Meine lieben Freunde, ich hatte ein Gespräch mit Stefan Knöpfer. Das ging 2 Stunden lang. Aus technischen Schwierigkeiten konnte ich das nicht aufnehmen. Ist uns erst nachher aufgefallen. Eine darauf folgende Krankheit, ein Virusinfekt, mittelschwer, hat dann meine Familie betroffen. Und jetzt erst bin ich wieder auf der Höhe. Bei dem Gespräch war ich noch etwas müde. Leider ist uns vieles verloren gegangen. Ich kann es euch nur empfehlen. Stefan Knöpfer hat so viele Ideen, seine Initiativen, wie wir den Verbund der Ökosysteme, der Verbund der Schutzsysteme in Europa wieder aufrechterhalten können, durch gezielte Beweidung, durch das Aufheben von Grenzen, durch fließende Übergänge in den Landschaften und durch das aktive Gestalten jedes Einzelnen sind Meilensteine unseres Podcasts und wie wir zu einem ganzheitlichen Leben zurückkommen können. Hört rein, recherchiert seine Hirtenkultur, seine Initiativen und versucht selber zu Selbstversorgern zu werden. Fangt an mit kleinen Linsen, die ihr in einer Flasche keimen lasst und ein kleines Grasbeet vielleicht, das ihr umpflügen könnt oder auch mit Permakultur-Gesichtspunkten bewirtschaften könnt. Vielleicht könnt ihr auch ein paar Gänse oder Enten halten oder auch einfach ein bisschen Getreide anbauen. Schaut, was ihr machen könnt, um den katastrophalen Verlust dieser Vielfalt, dieses Omnizids, wie Claudia von Berlhoff sagt, aufzuhalten. Bitte, bitte. Ihr könnt gerne mich anschreiben. Gebt mir ein Feedback, wie ihr das umsetzen könnt. Hinterlasst hier eine Sprachnachricht und tretet mit uns in Kontakt. Stefan Knöpfer ist wirklich eine seriöse Adresse, wie wir ernsthaft was verändern können. Ich wünsche euch viel Freude. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, beide Gespräche. Das erste, muss ich sagen, war noch besser. aus den Eindrücken unserer Konferenz, die wir da noch verarbeitet haben, die er auf die Beine gestellt hat. Unglaubliche Leistungen und das alles im Nebenerwerb. Also sein Beispiel zeigt wirklich, wie wir, was ein Einzelner alles noch tun kann, um diese alten Strukturen, die uns so im Blut liegen, aufrechtzuerhalten. Ich wünsche euch viel Freude. Jetzt geht's los. Ja, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Radikale Permakultur und ganzheitliche Ökosysteme. Heute bin ich zu Gast mit dem Stefan. Der Stefan ist selber Hirte und lebt in Österreich. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir heute. Hallo Stefan.
Hallo Michael, grüß dich. Vielen Dank für
Ja.
die Einladung. Wirklich super Sache.
Ja, magst du dich mal vorstellen, was du so im Alltag machst und wie es dir geht?
Ja, gern. Also Stefan Knöpfer ist mein Name und ich bin Ziegenhirte im östlichen Teil Österreichs. Wir sind da genauer gelegen, also ja, circa dreiviertel Stunde südlich von Wien und an den Ausläufern der Alpen. Also das ist das Alpenvorland, wo wir zu Hause sind. Und betreiben quasi eine Art, ja, ganzheitlich ökologische Landwirtschaft, halt sehr im ganz kleinen Rahmen, also wirklich so minimalistisch wie möglich. Sind quasi Nebenerwerbslandwirten und betreiben das jetzt seit 2016 eigentlich. Habe aber davor als Tierpfleger lang gearbeitet in verschiedensten Einrichtungen und da auch schon lang mit dieser Thematik Kontakt gehabt. Wir haben eben, ich habe vorher mit Bären gearbeitet und dann mit Greifvögeln und Eulen und die Behirtung war, also wir haben auch immer wieder in diesen Stationen auch Ziegen und Schafe gehabt und somit war das auch immer Zugang eigentlich. Und dadurch, dass ich eigentlich eher aus dieser Richtung komme, von den Beutegreifern, also wir haben viel Wolfsmonitoring in Slowenien mitgemacht und eben mit Braunbären in ganz Europa, war das dann für mich irgendwann mal klar, dass diese Thematik der Behirtung eigentlich ein irrsinnig spannendes Feld ist. Und dadurch, dass wir auch jetzt selbst eine kleine Herde haben an Ziegen, war das dann, ja, es war unweigerlich eigentlich der Fall, dass man zu dieser Thematik einen Zugang gefunden hat, weil uns einfach klar war, dass die Behirtung, um quasi eine friedliche Koexistenz mit Beutegreifern zu gewährleisten, einfach der einzige Weg ist, also um das sozusagen hinzubekommen. Und meine Partnerin und ich haben das eben, ja, als wichtiges Konzept erachtet. Ja.
Okay, also das heißt, ihr habt beobachtet, dass diese traditionelle oder beziehungsweise die aktuelle Tierhaltung so ihre Probleme hat, weil die Wölfe lernen, über die Zäune zu springen, oder was war der Grund, warum ihr auf diese ja, Behirtung umgestiegen seid oder das jetzt forciert habt?
Genau, also wir haben einfach mehrere, also bei uns im Osten war es jetzt am Anfang gar nicht so, dass Wölfe oder Schakale das Problem waren, sondern bei uns geht es auch viel darum, Vandalismus und einfach da das Verständnis einfach fehlt, dass irgendwo sich eben Herden aufhalten, also vor allem in der Umgebung von urbaneren Räumen und so weiter. Dadurch, dass in den 1960ern diese ganze Hutweide, wie es bei uns geheißen hat, verschwunden ist, mit der Industrialisierung der Landwirtschaft und dem Verschwinden der Dreizelkenwirtschaft, hat es quasi da eine irrsinnige Umstellung gegeben, auch in der Mentalität der Leute. Und wenn man in Österreich von Behirtung spricht, dann bezieht sich das ja hauptsächlich auf den alpinen Raum mittlerweile. Also quasi die Sennerei, das ist irgendwie eine ganz eigene Form der Behirtung. Und diese Hutweiden oder Hutewälder, wie es bei uns war im Osten, das hat sich ja erstreckt von den Alpenvorläufern bis eben in die Ukraine. Also im Kaiserreich von Österreich, da waren das ja quasi Riesenherden, die herumgezogen sind. Diese Transhumanzen waren sehr beachtlich und das hat einfach die Herdenstrukturen der Alpen weit übertroffen. Und das ist eben in den 60ern dann wirklich ziemlich abrupt vom Erdboden verschwunden, weil man einfach die Landwirtschaft komplett umgestellt hat. Und das war uns halt dann immer ein wichtiger Aspekt, dass man sagt, diese althergebrachte Weise, die ja doch 8000 Jahre schon existiert, oder länger eigentlich, zu erhalten, weil einfach uns klar war, dass einfach es war einfach auch logisch, dass die Beutegreifer wieder kommen werden. Es ist jetzt für uns gar nicht also der Hauptgrund gewesen, das wieder zu machen, aber es ist natürlich auch ein Nebenaspekt, dass man sagt, die Herden sind automatisch viel sicherer, wenn sich ein Hirte oder Hirtin bei der Herde befindet, ja. Also mit Hund und Esel oder Pferd oder was auch immer.
Ja, also man könnte das unter Kulturlandschaftspflege sozusagen ja, abstempeln, ist fast so ein abwertendes Wort. Aber es ist ja, so sagst, 8000 Jahre findet diese Beweidung oder die Bewirtung statt. Und davor waren das ja wildlebende Tiere, die diese Kultur oder Naturlandschaften jetzt zwischen, also du sagst von der Ukraine, ne, also hier in den Karpaten bis hin ja an die Elbe oder an die Donau, Quelle sozusagen stattgefunden hat. Und vielleicht sogar noch weiter bis in die Pyrenäen. Das heißt, diese Natur hatte die Möglichkeit, sich an diese Tiere und an das Miteinander mit den Menschen über einen langen Zeitraum anzupassen. Also, was bedeutet das für die Landschaft, wenn, oder auch für die Artenvielfalt, wenn die Menschen nun dieses Konzept und auch diese Großtiere nun verschwunden sind und dieses Konzept aufgegeben wird?
Ja, das haben wir genau, was du sagst, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir haben das, dadurch, dass ich da auch ornithologisch sehr viel unterwegs bin, also ich arbeite auch ornithologisch im Monitoring und meine Partnerin ist auch im Naturschutz tätig und wir haben einfach, also meine Partnerin hat ja auf der BOKU studiert zum Beispiel und wir haben sehr früh eigentlich auch über die anderen Tätigkeitsbereiche, auch in den Nationalparks und so weiter, herausgefunden, dass einfach eine irrsinnige Verinselung der Arten stattfindet und das Abreißen der sozusagen der Weidekultur, wo sich über die Jahrtausende diese ganzen Offenlandarten entwickelt haben, wie du es eh gesagt hast, richtig, das ist ein riesen Artenschwundfaktor. Also wir haben ja diese Krefeld-Studie, die ja besagt aus Deutschland, dass seit 89 ein 80-prozentiger Biomasseschwund in der Insektenwelt stattgefunden hat. Das erschreckt mich halt ziemlich. Also ich habe weniger Sorgen, dass uns Wölfe oder ja, andere Beutegreifer oder so also die Bewirtschaftung des Landes unmöglich machen, sondern meine größte Sorge ist einfach, dass diese Insektenbiomasse, die so wichtig ist, zum Beispiel um einfach diese Grundlage zu schaffen, die Bestäubung zu schaffen und auch einfach die Grundlage der menschlichen Ernährung, wenn die wegfällt, dann ist die Problematik einfach eine viel größere. Und ich glaube einfach, dass, oder besser gesagt, viele unserer Vereinsmitglieder glauben das auch, dass die Beweidung und die Bewirtschaftung von Flächen mit Nutztieren irrsinnig essentiell ist, um quasi diesen Artenverlust einzugrenzen oder halt ja sogar ein bisschen aufzuhalten. Aber natürlich ist das sehr schwer in der heutigen Zeit, wo Preise und Wirtschaft diese Form der Nutztierhaltung dominieren. Und das sieht man ja in ganz Europa oder besser gesagt auf der ganzen Welt.
Ja, also das heißt, 80% der Biomasse ist verloren gegangen bei den Insekten. Also um sich das mal zu verdeutlichen, das heißt, eigentlich drei Viertel, also diese ganzen Tiere, die früher, noch vor wenigen Jahrzehnten, auf den Offenlandflächen existiert haben, sind eigentlich 80% verschwunden. Das heißt, wir haben nur noch 20% von dem, was damals an Vielfalt, an Tieren und damit ja wahrscheinlich auch an Pflanzen dann vorhanden war, ist sozusagen nur noch in der Landschaft. Das heißt, wir haben eine ganz arme Landschaft und es ist sehr viel auch verloren gegangen, unwiederbringlich von dieser Vielfalt. Wie können wir das begreiflich machen den Menschen und wie können wir dagegen steuern? Also was hast du für Initiativen, um da was zu bewirken?
Naja, es ist sicher ein extrem schwerer Punkt. Also unser Ansatz ist einfach, dass man den Leuten das mit praktischen Beispielen vorleben muss, weil wir einfach gesehen haben, dass diese erhobene Zeigefinger und der digitale Aktivismus, das ist alles gut und schön, aber man wird heutzutage so überschwemmt von einer Fülle aus verschiedensten Informationen. Das ist einfach auch für den Menschen ja oft gar nicht mehr verarbeitbar, was wir da also heutzutage über Social Media und den ganzen anderen Medien so mitbekommen. Und unser Ansatz ist einfach davon, natürlich machen wir es auch. Also es gibt mehrere Ansätze. Also wir bedienen natürlich schon auch diese Medien, weil es einfach heutzutage ohne nur mehr sehr schwer möglich ist, weil man einfach sehr viele Leute erreichen kann dadurch. Und wir starten aber dann immer wieder so Kampagnen wie verschiedenste Funding-Kampagnen oder eben Informationskampagnen, dass man den Leuten eben diese Thematik wieder näher bringt. Und das ist halt so traurig, weil es einfach Jahrhunderte, Jahrtausende lang einfach Alltag war. Und wenn du heute in Österreich einen jungen Menschen fragst, was ein Transhumans ist, dann nicht einmal die Erwachsenen können die das oft beantworten. Ja, es ist einfach komplett in Vergessenheit geraten, weil diese Notwendigkeit einfach nicht mehr da war. Wir haben den Wolf einfach im 19. Jahrhundert ausgerottet, Bären genauso, und somit war einfach diese Notwendigkeit der Behirtung nur mehr teilweise oder fast nicht mehr gegeben. Und wir haben jetzt zum Beispiel zum Ziel gemacht, dass wir jetzt ganz spezifisch mit einem Projekt jetzt 2023, also wir haben ja den Verein Hirtenkultur gegründet 2020 und wollen jetzt 2023 eine große Transhumanz durch Niederösterreich gehen und dann damit auch sehr viel Werbung unter Anführungszeichen für diesen Berufsstand zu machen, also der Behirtung, der Beweidung, der aktiven Führung von Weidetieren. Und es ist ganz schön abstrus, dass das größte Problem nicht das ist, dass wir uns die Zeit nehmen können dafür oder genug Tiere für diese Wanderung zur Verfügung hätten, sondern dass wir so viele behördliche Auflagen haben, dass wir mit diesen Tieren einfach über irgendwelche Flächen gehen können, auch wenn die Grundbesitzer uns das gestatten. Aber es ist trotzdem, da gibt es mittlerweile schon so viel behördlichen Papierkram zu erledigen, dass das einfach 2 Jahre Vorbereitungsphase brauchte. Wo früher halt die Leute von Deutschland nach Dresden mit den Tieren gegangen sind, zweimal im Jahr, ja. Also das war einfach Standard. Und heute muss man quasi um jeden Schritt ansuchen, ja. Und das halt dann, das zeigt einfach sehr deutlich, in was für einer Phase der Weidetierhaltung wir uns befinden.
Ist es dann bei den Behörden und in der Bürokratie nicht angekommen, dass das Artensterben oder dass der Verlust dieser Biodiversität ein großes Problem ist? Und wird dann nicht alles getan, um Initiativen wie euch unter die Arme zu greifen, um diesen desaströsen Verlust aufzuhalten? Also, wie kann man das verstehen, dass da die Behörden euch es dann noch schwer machen? Also gibt es da keine Förderung und große Initiativen, die das mittragen?
Ja, es ist, glaube ich, schon so, dass das, also gerade das Wort Biodiversität und Artenschwund und Artenvielfalt ist ja in den letzten Jahren irrsinnig geboomt. Also es ist schon in den Köpfen der Leuten vorhanden, aber ich glaube, die Dringlichkeit oder einfach die Brisanz dieser ganzen Thematik ist immer noch nicht so weit durchgedrungen wie zum Beispiel der Verlust von fossilen Brennstoffen oder so. Also kommt mir vor, wenn man sich jetzt quasi in der Weltwirtschaft oder in den ganzen Diskussionen umhört, ein viel größeres Problem. Also uns geht viel mehr der Verlust an fossilen Brennstoffen zu Herzen als zum Beispiel der Artenverluste. Und ich glaube einfach, dass die Menschen immer noch nicht ganz, oder sie wollen es vielleicht nicht registrieren. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, was da genau der Grund dafür ist, dass das so auch zukunftsformend für uns alle sein wird. Also wenn wir da nicht dem Ganzen Einhalt gebieten können, und ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass die Beweidung das Einzige ist, womit man das zur Verfügung oder gewährleisten kann, aber man muss sich halt doch historisch das Ganze ein bisschen betrachten, und wenn man sich es eben historisch anschaut, dann ist es schon so, dass durch diese Mega-Herbivoren-Theorie und durch die extreme Symbiose, die da quasi zumindest in Europa oder in auch großen Teilen außerhalb Europas entstanden ist, dass die einfach maßgeblich dafür ist, wie unser ganzes Ökosystem aufgebaut ist. Und wenn man sich eben diese Historie anschaut, dann sieht es das erst seit den 60er Jahren so, dass dieser extreme Artenschwund oder auch diese extreme Verlust an Biodiversität stattgefunden hat. Und ich meine, das ist ja eigentlich keine Zeitspanne, ne? Also 1960, das ist jetzt viele unserer, also eigentlich fast alle unsere Eltern haben zu der Zeit schon existiert. Das ist jetzt gerade mal eine Generation schon her, dass das Fuß gefasst hat, dieser Orge-Artenschwund. Also dieser doch sehr eingreifende und ja, Zukunft, ja, formierende Prozess, der eigentlich sehr schwer wieder gut zu machen ist. Also muss man schon ordentlich kämpfen.
Und wie empfindest du das Arbeiten jetzt mit der neuen Generation, die sozusagen mit weniger Arten aufgewachsen sind? Haben die diesen Zugang und besteht da der Wille? Also wenn du bei euch im Verein dich in der Mitgliederstruktur umguckst oder wenn du jetzt, ist es ein Problem, Nachwuchs zu finden, Hirten auszubilden oder sind das wirklich nur behördliche Schwierigkeiten? Oder ist es beides, geht es Hand in Hand, dass keiner Lust hat auf diesen Job, weil die Behörden einem so viele Steine in den Weg legen? Wo liegen da so im Nachwuchs die Probleme sozusagen oder die positiven Entwicklungen?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele junge Leute auch in unserer Generation das sehr wohl wahrnehmen. Also dass einfach sehr ein starker Artenverlust besteht. Und dass sozusagen das schon ein großes Problem auch ist also für die Zukunft generell, also auch für die Zukunft unserer Lebensmittel und auch, ja, auch der Kulturform, sage ich jetzt mal. Andererseits kommt mir dann doch oft vor, dass das schon sehr häufig nur ein sehr theoretischer Ansatz ist und die wahre Brisanz dann trotzdem nicht so gut zum Tragen kommt. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass man nur panisch durch die Welt laufen muss und sagen, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Aber es sollte schon so sein, dass einfach es muss noch mehr getan werden. Also es reicht jetzt nicht, wenn man das zwar verstanden hat, aber jetzt in seinem Alltag nicht integriert. Also man muss schon in der heutigen Zeit da viel mehr darauf achten, wie man seinen Alltag gestaltet, glaube ich. Und da ist eben die Regionalität und das Zurückkehren zu althergebrachten Werten sicher ein sehr guter Ansatz.
Und wie sieht das aus? Also, du hast auch gesagt, ihr vertretet einen ganzheitlichen Ansatz, also habt euer eigenes Gemüse und eine kleine Herde und lebt wahrscheinlich auch sehr rustikal. Kannst du das beschreiben? Was macht das mit dir und wie sieht so dein Lebensalltag aus?
Ne, wir befinden uns ja eigentlich schon im ziemlich zersiedelten Raum. Also wir wohnen ja da bei Neunkirchen, heißt die Stadt. Und das ist jetzt nicht so, dass wir da schön abgeschieden leben, so wie wir es gerne würden, weil wir einfach auch beruflich da doch recht vernetzt sind. Andererseits sehe ich das auch als Chance, weil man einfach sehr viel Kontakt auch zu anderen Menschen hat, die ein komplett anderes Leben führen. Ne? Und es ist jetzt nicht so, dass wir uns der Moderne verwehren. Also wir haben natürlich Computer und Smartphones und keine Ahnung was alles und auch Autos. Nur es ist halt trotzdem so, dass wir unseren Lebensalltag doch schon sehr urtümlich bestreiten. Also wir haben zwar natürlich normale Jobs, aber wir produzieren halt auf unserem kleinen Stückchen Land fast alles im Sommer, oder zumindest haben wir das auch vor in Zukunft, mehr zu produzieren, was wir zum Überleben brauchen, also für die Selbstversorgung natürlich, aber auch mittlerweile so, dass man einige unsere Familienmitglieder und Freunde mit den Produkten versorgen kann. Und das finde ich ist auch kein schlechter Ansatz, weil ich muss ja jetzt dann nicht als ganzheitlich ökologischer Bauer also ein ganzes Bundesland versorgen können, sondern zumindest eine Kaufhauskette. Ja, das ist auch gar nicht mein Bild. Wäre eben, dass wir diese kleinstrukturierte Landwirtschaft einfach erhalten, weil es sehr viel wichtiger ist. Man hat ja jetzt gesehen in dieser Corona-Krise, dass einfach diese Regionalität von einem riesen Vorteil ist und einfach auch, es war einfach auch sichtbar, dass sehr viele Menschen wieder innerhalb von einem Jahr, wo einfach diese ganze Marktsituation sich ein bisschen verändert hat, dann sehr häufig auch die Nachfrage auch an uns gestellt haben, ob wir Ziegenprodukte oder Eier oder sowas zu verkaufen haben. Und da war einfach wieder deutlich zu sehen, dass einfach, ja, dass das einfach auch die Nachfrage wieder sein wird oder dass das auch, ja, einfach auch von einer großen Relevanz ist, dass man das in Zukunft auch noch, dass das auch weiter besteht. Wir haben das halt an eigener Haut miterlebt, wie es ist, wenn man eine Landwirtschaft von null gründen muss. Und auch, dass wir beide keinen landwirtschaftlichen Background haben, was für uns halt doch recht aufwendig, das Ganze wieder zu starten. Und ich glaube, so geht es einfach sehr vielen jungen Landwirtinnen und Landwirten oder Bauern, die sich halt dem wieder widmen wollen. Und viele schaffen es, also ich sehe es halt in unserem Umfeld, dass viele es halt dann auch über die ersten Jahre gar nicht hinweg schaffen, weil es einfach ein Minusgeschäft ist am Anfang. Ne? Man muss halt wenn man das nicht schon hat, diese ganze Infrastruktur, dann muss man halt da sehr viel investieren und Zeit und auch an Geld, um das Ganze am Laufen zu halten oder halt einfach auf die Beine zu stellen. Natürlich kann sich das dann nachher über die nächsten Jahre wieder gut einspielen, aber es braucht einmal am Anfang einen sehr langen Atem. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese ganzen Landwirte, die jetzt noch existieren, zu erhalten, weil einfach uns auch das deutlich gezeigt hat, dass es halt sehr schwierig ist, von 0 auf 100 wieder alles aufzubauen. Und ja, das ist sicher auch ein großer, wichtiger Faktor, warum wir uns im Verein Hirtenkultur dafür einsetzen, dass einfach diese Beweider und Beweiderinnen, die halt noch existieren, erhalten bleiben und nicht den Job hinschmeißen, weil es einfach dann sehr schwer ist, das im Nachhinein wieder aufzubauen.
Also so mit der Artenvielfalt, wenn es einmal verloren gegangen ist, dann ist es sehr schwierig, die die Tiere wieder einzuführen, vor allem weil die Strukturen dann wahrscheinlich auch gar nicht da sind. Wenn die Menschen es einmal gewohnt sind, beim Lidl oder beim Aldi einzukaufen, dann braucht es schon eine heftige Krise, damit sie sich darüber bewusst werden, dass diese Regionalität und die Selbstversorgerstrukturen von Relevanz sind. Ansonsten gehen die Menschen ja weiter ihren bequemen Weg und gehen in den Supermarkt, anstatt jetzt den Bauern vor Ort zu unterstützen, der vielleicht ein bisschen teurer ist oder wo man nicht alles bekommt. Wie fühlt sich das denn für dich an, wenn jetzt deine Produkte ja, gefragt sind und ihr eigentlich alles habt, was ihr braucht zum Leben oder zum Überleben? Gibt dir das eine gewisse Sicherheit und auch ein gewisses, ja, eine gewisse Stabilität auch in deinem Leben? Oder hat das gar keinen Einfluss auf dich und deine Familie?
Auf jeden Fall. Also es ist ja dann immer traurig zu sehen, wenn ich jetzt größere Höfe oder Betriebe sehe, die einfach einen großen Tierbestand haben und auch viel Fläche, dass die trotzdem nicht zufrieden sind, weil sie einfach sagen, es reicht ja kaum zum Überleben. Und finanziell ist das ja gerade so, dass man die Ausgaben deckt und so. Und dann denke ich mir immer, hey, es ist ja irrsinnig, dass man eigentlich auf seinem Hof eine Masse oder auch eine Vielfalt an Lebensmitteln hat, die ja eigentlich Dörfer ernähren könnte. Und man trotzdem unglücklich damit ist, dass man nicht genug damit finanziell erzielt, ne? Weil man sich ja andere Sachen damit kaufen will. Das ist halt meiner Meinung nach auch der falsche Gedanke. Man müsste halt ja viel glücklicher darüber sein, wenn man sagt, man hat eine kleine Landwirtschaft und man kann sich und seine Familie und seine Freunde damit ernähren und kann im Haupterwerb ja dann auch noch für die finanziellen Mittel etwas anderes arbeiten, weil ich einfach jetzt nicht so die Arbeit damit habe, wenn ich 400 Tiere zum Beispiel versorgen muss. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und das gibt mir auf jeden Fall auch die Sicherheit, dass wenn eine Krise käme, wir einfach gut abgesichert sind. Also mit dem. Und natürlich auch, wenn man betrachtet, ja, in welche Richtung sich halt auch die Landwirtschaft entwickelt, dass wir einfach auch nicht mehr sicher sein können, was für Produkte man überhaupt zum Kaufen kriegt. Und das schon sehr, sehr wichtiger Faktor ist, dass wir halt dann ganz genau wissen, was wir essen und wo es herkommt und wie es behandelt worden ist. Ja.
Und wenn wir jetzt speziell auf die einzelnen Tiere eingehen, also hast du alte Ziegenrassen oder alte Obstbäume, die du bevorzugst, oder nutzt du, ja, wie das zum Beispiel bei den Hühnern häufig, also bei mir zum Beispiel ist es der Fall, dass diese Lege-Hybrid-Hühner teilweise einfach so überlegen sind und so viel Eier liefern. Wie ist da mit den Rassen und mit den Sorten so deine Erfahrungen? Also für jeden, der jetzt selber seine landwirtschaftliche Selbstversorgung aufbauen will, sollte man gleich auf alte Sorten setzen, die robuster sind, oder soll man oder guckt man, dass man konventionelle Sachen kriegt, weil die einfach produktiver sind? Wie ist deine Erfahrung?
Na, ich bin definitiv, so wie auch viele, also kleineren Bauernfamilien bei uns, dafür, dass man einfach die alten Rassen fördert, weil es geht jetzt nicht nur darum, dass es quasi sentimentale Geschichte ist, dass man sagt, ja, das ist eine schöne alte Rasse und die möchte ich unbedingt erhalten, sondern es geht schon darum auch, dass wenn du in der Selbstversorgung steckst oder halt einen kleineren Betrieb hast, der jetzt nicht auf Effizienz ausgelegt ist, also nicht in dem Sinne, wie es halt die Wirtschaft diktiert, dass man da eben auf alte Rassen setzt, die einfach eine extreme Robustheit mitbringen. Wir zum Beispiel haben bulgarische Langhaarziegen, weil die einfach für die kontinentale Ebene, in der wir uns befinden, am besten geeignet sind, was die Beweidung angeht und auch die Resistenz in der Hitze oder halt ja, gegen Parasiten und Krankheiten. Und dass das zeigt uns halt eindeutig, dass wir mit dem einfach viel besser fahren, weil ich ja sonst die Probleme habe, wie kann ich die Tiere versorgen ordentlich oder ich brauche wieder sehr viel medizinische Unterstützung. Wie lang leben diese Tiere? Die bringen ja dann auch ein gewisses Know-how mit. Ich meine, du kennst es ja auch mit den Büffeln. Je erfahrener die Leitkühe sind, desto besser. Und ich meine, das ist bei den Ziegen genau das Gleiche. Also wir haben auch erfahrene Leitziegen, die einfach, meine älteste Ziege ist mit 16 gestorben.
Wow.
Die halt dann wirklich aber wie bei den Elefanten einfach ganz genau Bescheid weiß, wo sind die Weideflächen, wie finde ich wieder heim, wo gibt es das und das Futter, was muss ich fressen, wenn ich krank bin. Und das sind einfach, das ist ja auch Know-how, mit dem wir dann handeln. Es ist jetzt nicht nur ein Fleischkörper oder ein Milchproduzent, sondern uns geht es auch darum, dass die Tiere als Partner sozusagen mit uns leben. Und natürlich werden welche geschlachtet, aber es ist trotzdem in der Zeit, wo sie leben, sind es einfach für mich keine Produkte, sondern es sind einfach halt auch Mitgeschöpfe, die halt genauso diese Landschaft formen oder diese Kultur formen
Formen
und
oder auch
auch geformt
geformt.
haben über Jahrtausende. Und das finde ich auch so schade, dass diese Dankbarkeit verloren gegangen ist, weil das, was wir heute haben, existiert auf dem Rücken unserer Urahnen, die quasi das, die sich mehr oder weniger blutig gearbeitet haben, um sozusagen diese Landschaft, diese Kulturlandschaft, diesen Reichtum, den wir heute besitzen, erarbeitet haben. Und das haben sie nicht allein geschafft, das haben sie mit den Ochsenkarren, mit den Pferden gespannen, mit Weidetieren, Hütehunden, alles Mögliche geschafft. Ja. Und das ist einfach auch ein wichtiger Faktor, der, finde ich, nicht vergessen werden sollte. Und wir setzen halt hauptsächlich auf alte Rassen. Also ich habe früher mal, wie wir begonnen haben mit der Ziegenhaltung, da haben wir noch nicht so drauf geachtet. Da war es immer so, dass man halt sagt, ja, irgendwelche Ziegen sind schon gut genug. Aber es hat sich halt schnell gezeigt, dass in Österreich die Ziegenrassen eigentlich hauptsächlich Bergziegenrassen sind, weil die halt in Österreich eigentlich hauptsächlich in den Alpen gehalten worden sind. Und diese pannonischen oder also kontinentalen Rassen eher in Ungarn noch zu Hause sind, die auch früher in Österreich gehalten wurden und Ungarn, Ex-Jugoslawien oder eben bis rüber zur Ukraine. Schafs- und Ziegenrassen, die ja, zwischen den Karpaten, zwischen dem Balkan und den Alpen existiert haben, die aber bei uns verschwunden worden sind. Und es ist sehr schwierig, das wieder herzukriegen. Und das ist genauso, wie wir das gerade gesagt haben mit ja, Nutzpflanzen und Insektenarten, die verschwunden sind, Artenvielfalt, die verschwunden ist. Genauso ist es mit der Vielfalt der Nutztierrassen. Also das beste Beispiel ist der Tapan oder das Konigpferd oder besser gesagt der Auerochse. Und das, was wir heute haben, sind Rückzüchtungen, die aber natürlich nur optisch dem nahe kommt, was quasi der richtige Auerochse früher war oder halt der Tapan, der halt auch ja, durch Rückzüchtungen oder halt durch Zuchtziele halt ansatzweise erhalten werden können, aber halt auch dieses richtige Urpferd oder so wie es halt ist, so wie es die Huzulen noch immer verkörpern oder die bosnischen Gebirgspferd, das ist ja sehr selten, ne? Und das ist auch bei vielen gar nicht mehr, also es wird wieder beliebter, aber eben wenn man sich es in der größeren Wirtschaftsweise anschaut, halt komplett verschwunden ist oder halt einfach nicht mehr zeitgemäß, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, also bei dem Konik, da ist es ja auch umstritten, was jetzt da wirklich noch Tapan ist
Ja.
oder was ja ideologisch gezüchtet wurde, was einige Züchter sich vorgestellt haben, dass es sein könnte. Ich gebe dir recht, also sobald das halt einmal auch der Auerochse, sobald der verloren ist, ist es ganz, ganz schwierig, da diese Charakterstrukturen, die Knochenstrukturen, die Größe und auch vor allem die Intelligenz wiederherzustellen. Und dann ist ja mit jedem Tier oder mit jeder Population hast du ja auch eine gewisse Kultur. Also es unterscheiden sich ja auch. Also bei Orcas ist das, glaube ich, ganz gut untersucht. Man hat halt Orca-Familien, die ernähren sich von Lachsen und andere von Heringen und andere sind auf Säugetiere spezialisiert oder wieder andere nur Thunfisch und Haie. Also da ist es halt je nachdem, was das jetzt für eine Kultur ist, dann auch davon abhängig. Und da ist es gar nicht so unbedingt, dass es phänotypisch da so große Unterschiede gibt, sondern einfach auch diese Kultur, die dann über die weiblichen Tiere meistens an die Nachkommen vererbt wird. Wenn das einmal verloren geht, das dauert ja Jahrtausende, bis das wieder irgendwie sich wieder etabliert. Und ich sehe das auch bei den Wasserbüffeln so. Also da ist es ja wirklich. Diese alten weiblichen Linien, wenn die einmal verloren gegangen sind, da ist es, ich weiß nicht, wie man das wiederherstellen will. Da kann man, also es ist ja, wir haben jetzt gerade herausgefunden, dass der Wasserbüffel in Europa nie ausgestorben ist, sodass diese Tiere, die wir jetzt hier haben, ursprünglich mal europäische Wildbüffel waren. Und dass es sozusagen eine Kontinuität gibt von den Wildbüffelpopulationen. Und dann einer allmählichen Domestizierung bis hin zu den Tieren, die ich jetzt hier oder die wir hier im Stall haben, die uns Milch geben und diese Symbiose mit den Menschen bereit sind einzugehen. Also wie viel Zeit und Blut und Schweiß da zwischen Tier und Mensch ja, geflossen ist, bis das dann dabei rauskommt. Und da kann es ja wirklich, also da tut es einem wirklich in der Seele weh, wenn man das versteht, wenn man das jetzt verloren gehen lässt. Wenn jetzt jemand uns zuhört und auch Lust hat, ja, da mitzumachen, aktiven Naturschutz zu betreiben und diese alten Formen der Selbstversorgung und dem Miteinander von Tier, Mensch und Natur, ja, beizusteuern, was würdest du dem raten? Also, wie könnte man anfangen? Mit wem kann man Kontakt aufnehmen? Und was kann der Einzelne tun?
Ja, das, also zuerst mal, ich finde das total toll, was du mit den Büffeln machst, weil ich finde, das ist einfach eine extrem wichtige Arbeit. Und für viel, es kann sicher sein, dass viele sagen, ja, ist mir doch egal, ob es in den Karpaten noch Büffel gibt oder nicht. Und genau das Gleiche haben wir mit unseren Ziegen, wo die Leute sagen, ja, ob es jetzt diese schraubenhörnige Vulkanziege gibt oder nicht, das interessiert uns nicht. Nur, ich glaube halt, dass das, wie du sagst, extrem schwierig ist, wenn man die mal verloren hat, dass man sie erstens wieder zurückkriegt, ist fast unmöglich. Und zweitens, ich sehe das halt auch jetzt gerade bei diesen ganzen Betrieben, die halt mehr auf Hochleistungsrassen setzen, die können zum Beispiel gar nicht mehr beweiden. Also wir haben Milchbetriebe in Österreich, wenn die ihre Sahnenziegen nach jahrelanger Stallhaltung versuchen zu weiden, dann überleben die das nicht mal. Also es ist schon wirklich wichtig, dass man Rassen hat, die mit Gift umgehen können, die mit, also wirklich mit giftigen Pflanzen zum Beispiel, die Nutzen aus Flächen ziehen können, die andere Rassen überhaupt nicht nutzen können, also gerade was die Kargheit zum Beispiel angeht. Und das ist ja dann für uns Menschen irrsinnig wichtig, dass wir einfach diese Vielfalt erhalten, weil wir ja nicht überall dieselben Lebensbedingungen vorfinden und der Klima, dass
Wir immer damit gefasst sein müssen, dass sich klimatechnisch radikale Sachen verändern,
das
das Leben.
erleben wir in Österreich ganz extrem schon. Und du sicher auch in der Ukraine, dass sich einfach die Winter verändern, die Sommer verändern, diese ja, intensiven Wetterereignisse verändern. Und deswegen sage ich, um zur Frage zurückzukommen, was man tun kann, ich finde es extrem wichtig, dass man mal, wenn man selbst nicht die Möglichkeit hat, solche Tiere zu halten oder einfach so eine Landwirtschaft zu betreiben, dass man sich halt da engagiert, dass man diese Betriebe.
Unterstützt.
Man kann
Und
es
das
ja
wäre
alleine
eine.
auch dadurch tun, dass man die Produkte bei denen kauft. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, ich muss jetzt für die spenden oder ich muss irgendein Projekt auf die Füße stellen, sondern es zieht die
Regionalität.
Realität der Massenindustrie vor. Natürlich ist es teurer. Das ist ja gar keine Frage. Aber wenn man sich mal vor Augen hält, für was man sonst so Geld ausgibt, dann ist meiner Meinung nach das, was uns am ehesten betrifft, nämlich die Nahrung und auch die Kleidung natürlich, ein sehr wichtiger Faktor. Und gerade da lässt sich regional ja einiges tun. Ich meine, Stichwort Kleidung und Wolle. Also ich finde es erschreckend, wie schlecht die Wolle oder was für ein schlechtes Image oder wie schlecht die Wolle sich in den letzten Jahrzehnten beziehungsweise ein paar Jahrhunderten schon entwickelt hat. Ja. Es ist so ein tolles Hightech-Produkt und kann eigentlich so toll eingesetzt werden. Ich meine, ich sehe es an mir, ich verwende fast nur, also im Winter Wolljacken und Wollpullover und Wollhauben und Wollsocken. Also gar schon Wollunterwäsche. Also es gibt eh schon sehr gute Fabrikationen in der Hinsicht. Und genau das ist einfach der Punkt, wo man ansetzen kann. Und wenn man die Möglichkeit hat, einen Garten zu bewirtschaften oder ein Stückchen Land, dann ist sicher der Permakultur oder ganzheitlich ökologischer Ansatz der beste, den man da für sich finden kann. Das ist natürlich schwierig, weil am Anfang muss man sich da sehr gut einlernen und einlesen in die ganze Thematik, aber es gibt ja heutzutage mit den Medien auch super Unterstützung, so ist es ja nicht. Also man kann sich da schon ganz gut selbst schulen oder man kann auch bei Workshops und Kursen teilnehmen. Wer da Näheres wissen will, wir machen auch immer wieder Kurse also für Beweidung zum Beispiel. Versuchen jetzt gerade auch eine Hirtenausbildung auf die Füße zu stellen. Im März haben wir unser erstes Modul und wollen quasi auch in dem Bereich wieder für mehr Ausbildung sorgen, sozusagen.
Also man kann sich jetzt noch bei euch bewerben, um eine Hirtenausbildung ab März zu starten. Es ist
Genau.
wow. Das läuft dann über den Verein.
Das läuft über das ländliche Fortbildungsinstitut des Land Niederösterreichs. Also wir haben der Kooperation laufen mit dem LFI Niederösterreich nennt sich das. Und deckt jetzt mal die Grundausbildung des Hirtentums, des Hirtenwesens ab. Ja. Damit die Leute einfach auch ein bisschen einen Einblick bekommen, was heißt das wirklich. Viele haben ja romantische Vorstellungen von Hirten. Ich meine, das ist es ja auch zum Teil. Aber es ist halt auch sehr hart stellenweise. Und das soll einfach auch gut vermittelt werden in diesen Bereichen. Und wer sich dann noch dafür weiter interessiert, für den ist es auf jeden Fall, oder für diejenige ist es auf jeden Fall ein sehr, ich denke, in Zukunft eine sehr wichtige Ausbildung, weil die Behirtung sicher wieder kommen wird. Also wir sind fest davon überzeugt, dass das ein Aspekt sein wird, der im Herdenschutz nicht von Hand zu weisen ist. Also das wird auf jeden Fall unserer Meinung nach in den nächsten Jahren durch die Wolfspräsenz, die jetzt in Österreich am Kommen ist, wieder Thema sein. Und da sind wir halt zum Glück schon bereit. Ich finde es ja präventiv immer besser, als im Nachhinein dann zu handeln. Also Prävention ist da in dem Fall ja alles. Und schade ist halt dann, dass es oft andersrum passiert. Also man wartet halt, bis es ein Problem gibt und dann reagiert man drauf. Aber in Wahrheit ist es ja viel besser. Man hat schon eine Struktur, um quasi bereit zu sein, wenn es mal zu Problemen kommen kann.
Du hattest am Anfang davon gesprochen, dass es früher, bis in die 60er Jahre, gab es bei euch sowas wie Allmende und Hutewälder. Kannst du beschreiben, gibt es Tendenzen, dass man diese hochbiodiversen, gemeinschaftlich bewirtschafteten Ländereien wieder einführt? Oder gibt es Initiativen, die darauf aufmerksam machen, wie wertvoll diese Allmende-Struktur, also diese Commons im Englischen, eigentlich sind? Also gibt es da Gruppen und Initiativen, die da dafür arbeiten? Weil
Ja.
die Landfrage ist ja immer auch ein Schlüssel für die Tierhaltung und für die Biodiversität.
Ja, total wichtiger Punkt. Also wir haben diese Form der großen Huteweiden ja so in der Form nur noch in den Alpen und auf den Almen, wo wirklich große Herden aus einzelnen kleineren Herden zusammengebastelt wird und mit einzelnen Sennern oder Hirten oder Heudern, wie es halt in Österreich heißt, dann versorgt werden. Das Problem ist, dass wir diese Hutweiden oder Allmendeflächen, wie sie ja bei euch heißt drüben, so in der Form im Osten nur mehr sehr schwer realisiert bekommen, weil es diese Privatisierung der Flächen gegeben hat. Also es gab ja früher bei der Dreizelkenwirtschaft die Gemeindeflächen, wo immer ein Drittel der Fläche brachgelegen ist, ein Jahr lang. Ein anderes Drittel wurde beweidet mit allen zusammengesammelten Tieren aus der Ortschaft zum Beispiel. Da gab es eben einen Gemeindehirten. Der hat die Tiere bei der Trift zusammengesammelt und dann auf diese Hutweiden gebracht und dort geweidet. Und ein Drittel der umgebenden Felder war eben für die Feldfruchtproduktion notwendig. Und dieses System ist dann immer rotiert. Das heißt, diese Fläche wurde dann gewechselt sozusagen jedes Jahr. Und vom Grundprinzip her eine extrem geniale Struktur, meiner Meinung nach. Also genau das, was wir theoretisch bräuchten. Nur uns steht jetzt gerade im Weg, dass wir halt da ab den 60er Jahren eine irrsinnige Privatisierung vorgefunden haben. Das heißt, die Flächen wurden einfach privat quasi vereinnahmt sozusagen und diese Gemeindeflächen oder diese gemeinheitlichen Flächen sind verschwunden. Und das ist halt irrsinnig schwierig oder sicher für die Zukunft sehr schwer wieder aufleben zu lassen. Da bräuchte es dann ein großes Netzwerk an Grundeigentümern oder Bauern, die sozusagen ihre Flächen beweidet haben wollen und ja, deshalb zur Verfügung stellen, dass man mehrere Kleinherden zusammen zu einer großen Herde zusammenführt. Wo wir das jetzt bei uns im Osten noch häufiger haben, sind in den Schutzgebieten. Es gibt ja große Schutzgebietskulisse der Natura 2000 Gebiete oder eben der Nationalparks und dort findet das eigentlich in der Form schon noch statt. Also da gibt es quasi Kleinherden, die zu einer großen zusammengeführt werden und dann eben geweidet werden sozusagen. Nur, wie gesagt, ist das leider ist das, was mir am meisten halt Sorgen bereitet, ist, dass das eben so eine Verinselung ist. Also wir haben diese ganzen Schutzflächen sind eigentlich schon sehr verinselt. Also es gibt auch schon Studien dazu, dass die Artenvielfalt in den Schutzgebieten abnimmt, weil sie einfach so weit voneinander entfernt sind. Also wir haben diese Korridore, die so wichtig waren, also die Trittsteinbiotope, die eigentlich durch diese kleinen Weideflächen immer gegeben waren, verschwinden halt einfach zusehends und das macht es den Arten natürlich sehr schwer zu reisen. Und Unser Bestreben ist natürlich auch durch diese Transhumanz, die wir da geplant haben, auch darauf aufmerksam zu machen, dass sehr viele Arten einfach von diesem Viehtrieb oder von dem Viehzug abhängig waren. Also Pflanzen mit den Diasporen, diese Zookorie, wie sich's nennt im Fachjargon, war sehr, sehr wichtig für die Verbreitung von Blühpflanzenarten und auch für Insekten. Also es sind sehr viele Insekten halt mitgeritten auf den Schaf-, Ziegen-, Pferde-, Rinderherden. Und somit gab es so einen genetischen Austausch. Und ja, diese genetische Verarmung trägt mit bei zu dem Artenschwund. Das ist nicht nur Lebensraumverlust, sondern es ist auch diese Verinselung der Arten, die wir halt da gerade erfahren. Und wenn man so den Blick nach Osten richtet, dann merkt man halt, dass dieses System, was bei uns leider so fehlerhaft, ja, will da jetzt keinen Fingerzeig machen oder halt keine Beschuldigungen, aber das war halt ein großes Problem, dass das bei uns so radikal durchführbar war. Und man sieht es halt leider auch in anderen Ländern, dass das immer öfter auch der Fall ist. Und diese Privatisierung von Gründen oder diese großindustriellen Landgrabbing, wie sie oft genannt wird, sehe ich schon als sehr, sehr große Problematik da. Und ich weiß nicht genau, ob wir da schon groß genug sind. Ich glaube, da braucht es einfach auch eine Vereinigung aus mehreren Vereinen und Institutionen. Deswegen suche ich auch mit dem Verein oder wir im Verein immer wieder Kontakten wie zu dir zum Beispiel oder anderen Institutionen europaweit, damit man vielleicht irgendwann mal auch die Power hat und auch einfach die Größe, um auch Forderungen an Brüssel zu stellen oder an andere Institutionen, die halt da Entscheidungsträger sind. Das muss einfach so sein, weil es wird sonst längerfristig sehr schwierig, wenn man versucht, das als Einzelkämpfer durchzufechten, dann wird das wahrscheinlich ja, ein zu großer Gegner sein, sage ich jetzt mal.
Ja, wir versuchen das auch gerade auf verschiedenen Ebenen. Also sprich in Zusammenarbeit mit den Biosphärenreservaten. Die haben ja meistens auch Verträge unterschrieben, also die mit der UNESCO jetzt zum Beispiel unser Biosphärenreservat, dass so ein Verbundsystem stattfinden muss, weil es ja, wie du sagst, wirklich eines der größten Probleme ist, dass diese Verinselung der Ökosysteme für eine Degradation der genetischen Vielfalt und damit auch dieser Resilienz einhergeht. Also die wollen wirklich eine Verbindung oder Korridore schaffen zwischen den einzelnen Schutzgebieten, was aber das größte Problem ist, weil ja, weil diese Flächen jetzt ja von landwirtschaftlichen Großgrundbesitzern bewirtschaftet werden, die mit Kunstdünger ja nicht mehr diese Drei-Felder-Wirtschaft nach dem Prinzip, wie du es gerade beschrieben hast, einhalten müssen, sondern da wird Phosphor und verschiedene andere künstliche Präparate werden da ausgebracht, sodass man dann jedes Jahr wieder auch Starkzehrer pflanzen kann. Und da diese Brachflächen oder Beweidung dann nicht scheinbar nicht nötig sind, was aber eigentlich ja, vielen verschiedenen anderen Akteuren zugutekommen würde. Das heißt, wir machen gerade eine Initiative mit verschiedenen Gemeinden und Privatakteuren. Also das heißt, es gibt immer mal wieder ja auch reiche, bei uns sind das Oligarchen oder Menschen aus dem Dorf, die zu Geld gekommen sind und da aber das Alte nicht vergessen haben. Also zum Beispiel haben wir gerade einen sehr reichen Gönner gefunden, der hat den Vergleich mit seinem Großvater und dessen Bruder gezogen. Beide sind nach Amerika gegangen. Der eine ist wieder zurückgekommen und hat Wasserbüffel hier gehalten und mittlerweile so an die 100 Nachkommen gezeugt und ist als glücklicher und reicher Mann, also reich nicht im Sinne materiellen Reichtums gestorben, aber doch, dass er diese große Familie hatte und viel Ländereien und bekannt wurde. Und der andere, der in Amerika geblieben ist, ist vereinsamt, verlassen und aber Multimillionär. Und dieser große Oligarch nun hat sich darauf besonnen, was ist nun das Wichtigste im Leben und versucht, den Weg seines Großvaters zu gehen. Also sich darauf zu besinnen, dass es um die Großfamilie geht, um das Unmittelbare in der Natur. Und ich merke auch, dass es bei vielen Menschen irgendwo tief verwurzelt ist, dass sie eigentlich doch wirklich alle Leben in der Natur mit ihren Freunden und Verwandten möglichst einfach haben wollen, um Zeit für ihre Kinder und Hobbys und das Schöne im Leben zu haben. Und das geht natürlich nur dann, wenn wir auch die entsprechenden Landschaftstypen haben. Also eine Landschaft, in der eine große Vielfalt ist an Streuobstwiesen, in der Pferde sind, dass man da reiten kann, in dem man mit Tourismus arbeiten kann, einen Schafshirten, eine kleine Wollfabrik, dass man die lokalen Produkte wirklich in allen Facetten aufbaut, sodass man davon auch leben kann und dass es halt auch Spaß macht für die einzelnen Beteiligten. Und so versuchen wir zumindest auf 400, 500 Hektar, die wir zwischen drei Gemeinden jetzt bewirtschaften können, versuchen wir das wieder aufzubauen auf allen Ebenen, dieses Ganzheitliche, also so eine Art Ökodorf, also Perspektive zu schaffen für junge Leute, die auch wieder so ursprünglich leben wollen, in Verbindung mit dem Biosphärenreservat, in Verbindung mit zu Geld gekommenen Privatpersonen und mit unserem Verein und anderen Initiativen. Vielleicht sind auch noch mal Leute dabei vom WWF, die der Bogdan Protz hatte mal, das war früher der Leiter von WWF Osteuropa, hatte Interesse daran, da auch mitzumachen, denn die Hochalmen hier fallen ja auch gerade brach. Und wenn die niemand bewirtschaftet, dann kommen große Investoren und ja, nehmen uns das Land weg und dann ist wieder der Zug abgefahren, weil dieses also dieses Zurückdrehen des Rads, also wenn das einmal privatisiert ist, wenn jemand so eine große Summe Geld dahingelegt hat, dann ist es ja auch relativ schwierig, da an jemanden ranzukommen, der dann das wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Weil wenn da einmal das Geld geflossen ist, dann muss ja auch ja, das Kapital wieder rausgezogen werden und dass sich das amortisiert, bevor da irgendwie was ja sozial gespendet werden kann.
Ja, ich sehe das genauso. Also wir haben das auch ein ganz wichtiger Ansatz, dass man einfach sagt, ich finde das auch gar nicht belächelbar. Also es gibt ja sehr viele Leute, die dann vielleicht sagen, ja, das ist ja ganz ein netter Ansatz und ja, ich finde es ja auch schön, wenn es Leute das machen, aber na, es wäre nichts für mich. Aber ich glaube, das braucht man gar nicht so ganz schwarz und weiß betrachten, weil es gibt ja auch dazwischen viele Möglichkeiten. Also man kann ja sehr wohl in so einer Dorfgemeinschaft leben und ein moderneres Leben führen. Es schließt ja das eine das andere nicht aus. Ne? Also ich würde mich auch gar nicht anmaßen zu sagen, dass unser Lebensstil der perfekte ist. Es ist nur so, dass einfach so wie viele leben oder einfach mir ist ganz wichtig, einfach dass Egoismus halt da nicht die treibende Kraft ist, sondern das gehört einfach, wir sind soziale Wesen, wir leben in einem sozialen Gefüge und ich glaube einfach, dass es auch für die soziale Struktur wichtig ist, dass man einfach auch diese Vielfalt oder einfach diese Vielschichtigkeit in der Landschaft, in der Landwirtschaft oder auch in der Natur erhaltet, einfach auch für unsere Nachkommen oder unsere nächsten Generationen, weil hinter mir die Sintflut ist halt eine sehr, sage ich jetzt einmal, sehr schwierige Ansichtsweise. Also ich meine, kann man ja alles leben, wie man will. Ich bin auch so ein Verfechter von Leben und Leben lassen. Aber ja, finde es halt trotzdem irrsinnig notwendig, dass sich zumindest jeder mal diese Gedanken macht und einfach jeder auch mal damit auseinandersetzt. Und ich glaube sehr wohl, dass das möglich ist. Also ich kann, wie gesagt, wir leben ja da auch in einem ziemlich zersiedelten Gebiet und führen so ein Leben. Und das heißt ja nicht, dass wir deswegen Eremiten sind oder halt asozial. Also gibt ja dann sehr viele Vorurteile, die da in dem Bezug leider oft genannt werden. Also wenn man sagt, man ist Hippie oder was auch immer, da gibt es ja dann doch viele, viele Wörter, mit denen man bezeichnet wird. Aber in Wahrheit ist es ja ganz egal. Also man kann ja, wie gesagt, sein Leben führen, wie man möchte, solange man halt ja jemand anderen keinen Schaden zufügt und seinen kleinen Beitrag leistet. Und der kann ja ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Also man muss ja nicht sagen, dass das so und so notwendig ist, sondern kann ja jeder recht einfach sogar etwas beitragen. Und das finde ich ist eigentlich eine ganz gute Denkweise und gibt mir eigentlich auch Hoffnung für die Zukunft. dass es sehr wohl Leute geben wird oder viele, viele Menschen geben wird, die sich dem auch besinnen und merken werden, notwendig, dass gewisse Strukturen vorhanden bleiben.
Ja, jetzt bist du gerade ein bisschen weg.
Hörst du mich noch?
Was? Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Ah ja, sehr gut.
Ja, also ich glaube, wenn du sagst, auch wir müssen, also wir leben auch eine Vorbildfunktion. Ich glaube, das ist halt auch ganz entscheidend, dass es einfach auch Spaß macht, dass wir ein schönes Leben führen. Und da, ja, können wir auch ein, ich meine, es ist natürlich, gerade im Winter ist es anstrengend, da alles zu versorgen. Und mit Tieren ist es auch immer wieder ein, ja, tägliches Muss. Aber in einer Gemeinschaft, also mit benachbarten Freunden und Bauern, kann es natürlich viel einfacher sein, wenn man sich dann im Notfall bei Krankheit oder im Urlaub auch mal ersetzt kann. Das heißt, für uns ist es ja auch ganz entscheidend, dass wir kleine Strukturen aufbauen, dass wir uns zusammenfinden. Ja, für mich ist immer noch ganz entscheidend diese Landfrage. Also das ist halt, finde ich, so schade bei uns in Deutschland. Auch ein Hauptgrund, warum ich da weggegangen bin, ist, weil es halt so schwierig ist, zusammenhängende Ländereien zu finden, die man in der Gemeinschaft bewirtschaften kann. Und dass es hier in Osteuropa noch möglich ist, aber dass es hier auch jetzt diese Tendenzen gibt, dieses Landgrabbings, was du vorhin angesprochen hast, dass hier immer mehr Investoren reinkommen und versuchen, große Megaprojekte aufzubauen und dabei große Ländereien umzäunen oder umpflügen und ja, einfach mit Monokulturen bepflanzen und dieser multidimensionalen Bewirtschaftung entziehen, von denen die Gemeinschaften leben können. Aber ich glaube, dafür müssen wir auch diese Gemeinschaften aufbauen, die das dann auch bewirtschaften. Also da, wo sich Menschen finden und auch Lust haben, das zu erhalten, da wird es auch erhalten. Und das ist so ein bisschen so meine, ja, Enttäuschung, oder ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll. Aber es ist halt schwierig für mich, jetzt hier in Osteuropa jemanden zu finden. Also entweder Ukrainer selber, die mitmachen, junge Leute und aber auch selten jetzt junge Menschen aus der westlichen Kultur, die sagen, ich lerne eine neue Sprache und lebe in einem neuen Kulturkreis. Und ja, und meine Priorität ist einfach das alte Leben oder die Ideale, die ich eigentlich habe von Vielfalt und Diversität, jetzt hier auch in die Tat umzusetzen. Das vermisse ich so ein bisschen, dass es da nicht noch mehr Initiativen gibt, sondern dass ja dieses Stadtleben, was wir oder was ich noch in Berlin kennengelernt habe, oder was man wahrscheinlich auch bei euch in Wien gut leben kann, aus Kultur und Musik und Theater und Museen und Clubs und Café, also Kaffeehaus und wie auch immer, dass man dieses einfache Leben plus einem 9-to-5-Job sozusagen bevorzugt, weil es einfach Strukturen bildet, Strukturen schon da sind und irgendwie auch hip zu sein scheint, als dass man sich in diese Unsicherheit begibt und als Pionier etwas aufbaut, was vielleicht häufig scheitert, aber vielversprechend ganzheitlich dann sein könnte. Ja, da hoffe ich auch, dass genau, dass durch diesen sozialen Austausch, also dass wir jetzt an die Öffentlichkeit auch gehen, dass sich vielleicht noch mehr Leute finden, die diesen Unternehmergeist oder Pioniergeist haben und vielleicht auch in sich fühlen. Ich lese gerade ein ganz interessantes Buch von Maria Gimbuta, die eigentlich die Archäologin ist und beschreibt, wie unsere Welt hier in Mitteleuropa vor 6000 Jahren ausgesehen hat. Dass wahrscheinlich viele von uns das im Gefühl haben, dass es diese friedliche Kultur gegeben hat, die mit der Natur zusammengelebt hat. Und dass sich viele, viele Menschen wahrscheinlich im tiefsten Inneren danach sehen.
Ja.
Aber dass einiges halt verloren gegangen ist und wir, die das jetzt verstehen und den Zugriff haben auf die Informationen und vielleicht auch empathisch genug sind, jetzt viel, viel arbeiten müssen, um das wieder aufzubauen, beziehungsweise es nicht ganz verschwinden zu lassen.
Das ist ein irrsinniger wichtiger Ansatzpunkt. Also ich bin ja genau derselben Meinung wie die Maria, dass quasi das Urtümliche oder diese Connection zur Natur oder zu seiner Umwelt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist für einen Menschen. Und ich komme ja auch von der Stadt. Also ich bin ja nicht am Land geboren, sondern bin aus der Stadt. Und wir haben, klingt zwar für mich jetzt im Nachhinein immer komisch, wenn ich das so sage, aber es war doch so, dass ja lange in mir irgendwie was gebrodelt hat oder ich halt dadurch, dass ich diese Tierpflege eben schon früh gemacht habe, diese Verbindung schon von Kind an für mich ganz, ganz stark spürbar war. Und jedes Mal, wenn ein großer Baum in der Stadt fallen musste aus irgendwelchen Gründen, war das für mich extrem schmerzhaft und ich habe nicht gewusst, warum es mir jetzt schlecht geht. Also es war einfach nur so, also so fast schon depressivere Stimmungen. Ja. Und erst später bin ich dann drauf gekommen, dass es einfach eine Entrücktheit ist, die da stattfindet. Ne? Also einfach so eine Entrücktheit von seiner Umgebung oder von seinen Wurzeln. Und für mich dann einfach früh klar war, so kann ich oder will ich auch nicht leben. Also ich habe dann, natürlich habe ich das, wie du es beschreibst, das Leben in der Stadt hat schon seine Vorteile mit der Kultur. Nur wer hindert einen daran, diese Kultur auch am Land zu leben? Also es gibt ja nichts schöner, als wenn man am Balkan unterwegs ist und dann in den Dorfstrukturen bei irgendwelchen Dorffesten dabei ist, ja, wo tolle Musik gespielt wird und gut gegessen wird und getanzt wird und wo es, weiß nicht, auch immer wieder Sommerkinos gibt, kleine und so weiter. Also das ist ja auch eine tolle Form von Kultur. Man kann ja diese Kultur auch aufs Land holen. Also es muss jetzt nicht nur Stadt bezogen sein. Und das tun wir auch da zum Beispiel bei uns. Also wir haben schon auch die Bestrebungen, dass wir da dann immer wieder Vereinigungen bilden aus jungen Leuten, die halt auch mit Kunst und so weiter etwas weiterbringen. Also wir wollen die Hirtenkultur jetzt nicht nur in der Form der Behirtung erhalten, sondern auch auf künstlerischen Aspekt. Also wir machen sehr viel mit Gemälden und so weiter. Und wir haben Freunde, die eben Musiker sind und es gibt dann auch immer wieder so. Es wird auch immer wieder Vernissagen geben und es gibt auch immer wieder Hoffeste. Also wir veranstalten dann quasi auf verschiedenen Höfen immer wieder Hoffeste, wo dann halt jeder eingeladen ist, nicht nur Vereinsmitglieder, sondern alle, die kommen möchten. Und da wird halt dann auf traditionelle Weise oder auch auf manchmal exotische Weise, also wir haben jetzt letztens afghanische Hirten da gehabt, die halt das Lamm oder das Schaf auf afghanische Weise gegrillt haben. Und das ist irrsinnig wichtig, finde ich, auch kulturell, das alles zu vermitteln und hat auch total viel Potenzial. Also mir habe das Gefühl, ich habe da am Land oder in unserem jetzigen Wirkungsgrad viel mehr Potenzial, als ich damals in der Stadt hatte, weil da warst du halt nur eine Nummer oder du bist halt quasi einer von Tausenden und in der Masse gar nicht bekannt oder es ist halt sehr schwer, dann irgendwas auf die Beine zu stellen. Ich meine, es ist dann viel leichter, man hat dann regional oder in einem Dorf oder in einer Gemeinschaft ein bisschen, ja, einen Zusammenhalt und kann dann viel schneller auch was Tolles auf die Füße stellen. Also wenn wir irgendwelche Kulturveranstaltungen haben, dann brauche ich nur beim Kulturhaus bei uns anrufen und das halt anmelden und dann kann es schon stattfinden. Also das sind schon tolle Möglichkeiten und ich finde das auch viel entspannter und angenehmer. Und es kommen dann trotzdem viele Leute. Es ist jetzt nicht so, dass Tausende kommen, aber es ist halt so, dass ja doch sich einige zusammenfinden und ein reger Austausch stattfindet. Also da kann man die Leute nur ermutigen, sowas zu tun. Ja. Also ich finde, das muss ja das eine vom anderen nicht abgekoppelt sein. Und mir gefällt das dann kulturell, wie gesagt, besser hier am Land, als ich es damals in der Stadt halt hatte.
Ja.
Also es ist schon, wie du auch sagst, Berlin, ich meine, ist ja auch eine pulsierende Stadt. Und klar, es ist künstlerisch ganz was anderes und auch vom Lebensstil her ganz anders. Aber wenn man das eine nicht scheut, man muss halt einen offenen, also ein open-minded, das ist, falls das deutsche Wort so gar nicht ein, aber quasi halt einfach den, ja, den Geist einfach offen lassen für solche Sachen und dann hat man sehr viele Möglichkeiten.